Die Ampelkoalition hat rund die Hälfte der Legislatur hinter sich gebracht. Auch wenn die Stimmung mies ist, es wird dennoch in Berlin gearbeitet. Wie die Zwischenbilanz nach 2 Jahren Ampel in der Verwaltungsdigitalisierung ausfällt, das werden wir uns heute mal genauer anschauen.
Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt.
Herzlich willkommen zu Folge 45 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Digitale Behördendienste werden so negativ bewertet wie nie. Und das, obwohl es noch nie so viele digitale Services der öffentlichen Hand gab. Das OZG steht am Scheideweg. Viele Details des neuen Gesetzes sind auch schon bekannt, noch nicht so viel zur Verwaltungscloud oder digitalen Identitäten. Dafür wissen wir, die Mittel zur Verwaltungsdigitalisierung werden um 95% gekürzt. Oder etwa doch nicht? Und wie ist das jetzt eigentlich mit einem eigenständigen Digitalministerium für Deutschland? Ganz viele Themen, über die ich mit Sabine Griebsch, der einzig wahren E-Gouvernante, sprechen möchte. Sie war auch schon einmal meine Gesprächspartnerin bei der Bewertung des Koalitionsvertrages, den wir in Episode 21 besprochen haben. Ich bin gespannt, ob wir bei der Bewertung dieses Mal wieder teilweise weit auseinander liegen.
Hallo Sabine, ich grüße dich.
Hi.
Sabine, wir sind jetzt im September 2023. Die Ampelkoalition, die zum ersten Mal in Deutschland reagiert, hat jetzt die Hälfte der Legislatur hinter sich. Wir stecken auch gerade im Wahlkampf in Bayern und in Hessen, so ein kleiner Vorgeschmack auf die Bundestagswahl. Alles nicht so lecker, habe ich das Gefühl, macht jetzt gerade alles nicht so viel Spaß. Deswegen lass uns doch noch mal ein bisschen auf die Bilanz der Ampel schauen. Wie sie in der ersten Hälfte der Legislatur auch performt hat. Da reden wir jetzt ja auch nicht zum ersten Mal drüber, über die Ampelkoalition, sondern wir haben direkt nach der Bildung der Regierung auch schon über den Koalitionsvertrag eine Episode gemacht, die man sich auch anhören kann. Und wir wollen jetzt mal so ein kleines Zwischenfazit führen. Und bevor wir da in die Themen einsteigen, Sabine, was ist denn dein Gefühl im Moment, unabhängig vom Thema Digitalisierung? Es schwappt ja jetzt nicht so unglaublich viel Sympathie der aktuellen Regierung gegenüber, oder?
Genau, ich glaube, wir hatten mit relativ hohen Erwartungen gestartet. Das heißt, die Legislaturperioden, die wir davor hatten, da war das Schimpfen schon relativ groß, was bedeutet, dass man dort auch mit der Konstellation der drei Parteien durchaus gesagt hat oder gesehen hat, dass man hier mit jeder Menge Ideen und frischen Projekten und wir wollen jetzt alles umwerfen und jetzt muss alles ganz schnell gehen und dieser bekannte Ruck, der dann durch Deutschland oder das digitale Deutschland gehen muss, der dazu geführt, dass wir doch mit recht hohen Erwartungen dann eben in die Themen gingen. Und wir haben ja auch durchaus viele gute Projekte gesehen im Koalitionsvertrag. Da hatten wir ja wirklich drüber gesprochen oder hatten wir ja wirklich ausführlich drüber gesprochen. Was aber wirklich deutlich wird, ist, dass tatsächlich die Werkzeuge, also die Voraussetzungen noch immer fehlen und wir hier natürlich nicht, also dann eben auch sehr schnell merken, dass wir nicht vorankommen in der Schnelligkeit, die wir uns gewünscht haben. Abseits dessen ist es so, dass wir nicht nach einer Halbzeit denken können oder erwarten können, dass jetzt die Hälfte der Projekte fertig ist. Das sollte uns auch klar sein, dass Dinge erst angeschoben werden müssen und natürlich erstmal substanziell vorangebracht werden können, bevor wir Ergebnisse sehen.
Wir haben jetzt ungefähr 2 Jahre geschafft in dieser Legislatur. Das hat ja auch am Anfang durchaus lange gedauert, bis die drei Parteien sich gefunden hatten. Das heißt, so richtig gearbeitet, 1,5 Jahre maximal, eher 1 Jahr, sagen wir mal. Aber wir haben ja wahrscheinlich das Gleiche gegen Ende der Legislatur ja wieder. Das so in der hohen Wahlkampfzeit wird ja wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr so intensiv reinregiert, durchregiert an der Stelle. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt ja schon relativ weit sein, wenn wir mal so die Zeiten betrachten, in denen man was machen kann. Hast du das Gefühl, da kommt jetzt noch viel in dieser Legislatur?
Ja, ich glaube, wir sind nach hinten offen. Ne? Wir haben an viele Dinge einfach nur ein 2.0 drangehangen. Danach kommt Version 3.0. Wir werden mal sehen, wie das weitergeht. Was ich vor allem schwierig finde, ist, dass wir Dinge entfristet haben, also dass wir Themen entfristet haben, was natürlich dazu führt, dass wir jetzt gar nicht absehen können, wann Bausteine beendet sind, auf die wir aufbauen können.
Nicht nur wir haben eine Meinung von der Ampel beziehungsweise von der Digitalisierungsfähigkeit Deutschlands. Werden ja auch regelmäßig die Bürgerinnen und Bürger gefragt. Zum Beispiel werden sie ja auch gefragt, wie zufrieden sie mit digitalen Behördenleistungen in Deutschland sind. Da gab es jetzt gerade vor rund einem Monat wieder eine neue Umfrage europaweit. Unter 41 Ländern. Hast du ein Gefühl, Wo ist da Deutschland, wo hat Deutschland abgeschnitten unter denen? Ich glaube, es waren die 41 wirtschaftsstärksten Nationen, 41 Länder. Was glaubst du, wo liegt Deutschland?
Das Schlimme ist tatsächlich, dass ich erst mal vermutet habe, wir wären unter den ersten 20, 25 Plätzen. Und wir ja vorher schon gesprochen haben, dass wir auf Platz 40 sind. Platz 40 von 41, das ist katastrophal.
Absolut. Also wir haben zumindest bei den Bürgerinnen und Bürgern ist die Zufriedenheit, wenn wir jetzt mal in Richtung der Verwaltungsdigitalisierung blicken, wirklich nicht nur im internationalen Vergleich niedrig, sondern was vielleicht ja noch mehr Sorgen machen sollte, sie sinkt jedes Jahr weiter um 2 bis 3 Prozentpunkte, beispielsweise in den letzten 6 Jahren. Es ist sogar noch mehr, da ist sie um rund 15 Prozentpunkte die Zufriedenheit mit den digitalen Verwaltungsdienstleistungen gesunken. Wobei, ich weiß nicht, mit welchen Verwaltungsdienstleistungen man 2016, digitalen Verwaltungsdienstleistungen, man dort schon zufrieden sein konnte. Vielleicht ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass die Menschen so langsam wahrnehmen, dass es diese Kategorie an Dienstleistungen gibt und dass sie jetzt ernsthaft bewerten. Das wäre jetzt sozusagen ein positiver Dreh, aber dann ist man immer noch Vorletzter. Nur in Japan werden die digitalen Dienstleistungen noch schlechter bewertet als in Deutschland. Und das hätte ich tatsächlich nie. Ich glaube, daran müssen wir ja auch arbeiten. Und das ist ja letztlich für mich so, solche Rankings sind für mich ja immer so der Kern dessen, was man als Politik ja beeinflussen sollte, dass die Menschen mit den Angeboten, die man hat, zufrieden sind. Und das ist ja nicht erreicht, oder?
Das ist definitiv nicht erreicht, weil ich auch glaube, dass diese Heterogenität der angefragten Services, und wir müssen ja unterscheiden, also Service ist ja nicht gleich Digitalisierungsprojekt. Wir haben ja alleine schon im OZG 600 Leistungen, die umgesetzt werden, das sind ja keine Digitalisierungsprojekte an sich. Das bedeutet, dass wenn ich heute mit der Anmeldung der Gewerbesteuer dorthin gehe und erstmal Gewerbeanmeldung dort zur Verwaltung gehe und dort scheitere, dann zieht sich das erstmal über die gesamte Verwaltung. Ne? Also man hat erstmal diesen Blick, ja, Verwaltung funktioniert nicht. Verwaltung funktioniert aber an vielen anderen Punkten. Sicherlich nicht in der Fläche. Wir haben einige Services, von denen wir, BAföG ist jetzt vielleicht auch kein gutes Beispiel, das fiel mir jetzt nur ein, weil tatsächlich hier ich in Sachsen-Anhalt sitze, aber auf der anderen Seite, egal womit ein einzelner Bürger erstmal nicht vorankommt, führt es immer dazu, dass der Blick auf die ganze Verwaltung gerichtet ist, die mir jetzt ja angeblich nicht helfen kann. Und ich glaube, da müssen wir wirklich sehr differenzieren.
Du hast gerade das OZG erwähnt, was ja eines der Schwerpunktthemen in dieser Legislatur ja auch sein soll. Einmal sein sollte, denn eigentlich ist es ja fertig. Und jetzt sind wir gerade in den Beratungen für das Folgegesetz zum Onlinezugangsgesetz. Bilanzen dazu wurden jetzt genug gezogen, das müssen wir, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Aber wir wissen ja jetzt so ein bisschen besser, wie die aktuelle Bundesregierung mit dem Onlinezugangsgesetz auch umgehen möchte. Mal ganz auf der allgemeinen Ebene erst vielleicht mal gesprochen. Hast du das Gefühl, da wurde aus den Fehlern der letzten Jahre gelernt und die richtigen Schlussfolgerungen auch gezogen?
Naja, was wir zumindest jetzt im OZG 2.0 sehen, ist die faktische Abschaffung der Schriftform. Wir hatten ja schon gesprochen, so dass du sagtest, da gab es jetzt eine Diskussion, die sich ehrlich zugeben, an mir total vorbeiging in der letzten Woche, die Entscheidung, die dort getroffen wurde. Und auf der anderen Seite sehen wir Sachen, die natürlich im Koalitionsvertrag besprochen und versprochen wurden, nämlich Once-Only-Prinzip, dass er jetzt dort da drin sich auch nochmal wiederfindet und auf der anderen Seite eben dieses Versprechen der flächendeckend digitalen Anträge für relevante Verwaltungsleistungen. Und ich glaube auch IT-Sicherheit ist hier jetzt wieder ein Thema, Bund-ID, also all die Themen, die uns zwar schon jahrelang verfolgen, aber jetzt sicherlich in der Neuauflage nochmal mit ein bisschen mehr Energie und mit ein bisschen mehr Kraft auf die Straße gebracht werden sollen oder vielleicht jetzt auch endlich auf die Straße gebracht werden sollen. Das wäre schon wünschenswert, dass das jetzt passiert. Auf der anderen Seite nimmt man eben auch wahr, dass viele Themen eben nicht koordiniert angestoßen werden. Wir sehen zwar immer wieder die Entscheidung auch vom IT-Planungsrat und er bittet um folgende Beschlüsse und so weiter. Man kann das ja immer ganz gut durchlesen, aber die was mir tatsächlich auffällt, ist, dass uns wirklich die Infrastrukturen fehlen, dass natürlich auch das Vertrauen in die Infrastruktur fehlt, dass wir mit jedem Projekt, beispielsweise ID Wallet, was schon mal gescheitert ist, immer wieder auch in der Neuauflage eine ganze Reihe von Kritikpunkten mit in das neue Projekt nehmen, was auch absolut richtig ist, aber wo es natürlich auch darum geht, dass wir in dem Miteinander zwischen Staat und Community, Verwaltung, Wirtschaft, was auch immer, eigentlich in eine Diskussion gehen sollten, die wir vor die Projekte setzen sollten. Also das heißt, dieses verlorene Vertrauen aus gescheiterten Projekten und beispielsweise auch in die tatsächliche Umsetzung von OZG, weil ich kann mich durchaus erinnern aus der Funktion der CDO heraus, dass wir gesagt haben, natürlich sind wir am 31.12. fertig und natürlich sollte das alles funktionieren. Also ich glaube, der Bürger ist jetzt an einem Punkt, wo er sagt, allein mir fehlt der Glaube. Und ich glaube, da müssen wir ganz viel viel eben nacharbeiten und wirklich proaktiv kommunizieren. Das ist das, was mir auch in den Jahren immer wieder gefehlt hat, dass wir keine Zeitpläne haben. Und wenn uns die Zeitpläne dann um die Ohren geflogen sind, dass wir dann halt einfach ein 2.0 oder ein 3.0 dahinter schreiben. Und das naja, das bringt uns gerade irgendwie nicht weiter. Das war jetzt ein kleiner Rant.
Du hast gerade einen Punkt angesprochen, der mich auch so ein bisschen umtreibt. Thema, ich sag mal so, Entfristung des Onlinezugangsgesetzes. Es gab ja eine Frist, die sich dann irgendwann auch wirklich gar niemand mehr gekümmert hatte. Jetzt steht im neuen Gesetz überhaupt keine Frist mehr drin, bis wann etwas zu erledigen ist. Ich bekomme aus unterschiedliche Signale aus Verwaltung. Ich will es mal so formulieren. Die einen sagen, ja, das ist, dann müssen wir es halt machen. Aber dann ist es auch egal, wann. Und die anderen, Plural, die mir sagen, naja, das ist kein Problem. Wir haben es vorher ausgesessen, wir können es auch noch länger aussitzen. Das ist auch keine Herausforderung. Glaubst du, lass uns vielleicht nur ganz kurz diesen Punkt kurz besprechen. Hast du das Gefühl, dass man mit so einer Einstellung von gesetzgeberischer Seite dazu beiträgt, dass es schneller und dass es vor allem gut umgesetzt wird, wenn man sozusagen diesen gesetzgeberischen Druck ein bisschen rausnimmt? Oder dass es eher dazu führt, dass Verwaltungen sich zurückziehen und sagen, okay, wir gucken mal, bis alle fertig sind, dann nehmen wir das, was gut ist. Und wenn das 2030 ist, dann ist es 2030.
Ich glaube nicht, dass wir mit dieser Denke so ein Bild sehen, dass mal irgendwann alle fertig sind und wir drauf gucken können, was alle anderen haben. Ich glaube, dass Verwaltungen dann tatsächlich sich darauf zurückzieht, auf ihr Tagesgeschäft und schaut, die natürlich komplett überarbeitet sind und die ja natürlich auch in ihrer Situation feststecken, ohne eine moderne oder ohne eine gute und zeitgemäße Digitalisierung, eben auch nicht substanziell vorankommen. Und das bedeutet, dass wir hier nicht wirklich auf den Nachbarn gucken können, was der Gutes geschaffen hat. Ich glaube aber, dass der Staat, wenn er zwar Dinge entfristet, aber dennoch Plattformen oder Technologien bereitstellt, wir können auch gleich über Cloud sprechen, hier also ein einheitliches Niveau herstellen kann, auf dem es einfacher wird, oder auch ein Commitment hat, sich jetzt beispielsweise mit 2.0 eben so ein Commitment hat, diese Dinge auch wirklich umzusetzen und zum Ermöglicher für die kleineren oder für die Kommunen wird. Und ich glaube, dass führt erstmal zu einem Punkt, dass Staat zwar nicht verordnet oder dass der Bund nicht verordnet nach unten, was ja auch nicht seine Aufgabe ist, aber oder seine Kompetenz ist, aber auf der anderen Seite, dass wir in eine Situation kommen, wo wir Dinge halt einfacher umsetzen können und also Staat muss ermöglicher werden. Hm. Das ist einfach der Punkt. Ob das jetzt sinnvoll ist, eine Entfristung zu haben, glaube ich nicht. Ich glaube, der Staat sollte oder der Bund sollte seine Fristen für seine großen Projekte haben, sollte sie kommunizieren und daraufhin kann man arbeiten. Dann hat man nämlich ein Zielbild und es wäre, glaube ich, ganz sinnvoll, ein einheitliches Zielbild zu haben, wohin man möchte, unter welchen Rahmenbedingungen. Wir hatten beispielsweise Vergabe oder was auch immer, ne? Also das sind eben Themen, die uns quasi jetzt die uns jetzt quasi in so eine Spur schicken, um einfach umsetzen zu können. Und das ist sicherlich sehr sinnvoll, um eben voranzukommen.
Vielleicht kleiner Exkurs, mal ganz kurz zu Erdkunde. Wir hatten, wir sind gerade dabei, wir haben ja im Moment einen CDU-Vorsitzenden, der ja inzwischen einen sehr großen Stab an Leuten in seiner Kommunikation braucht, weil die jede Woche wieder alles das zurückholen müssen, was er gesagt hat. Letzte Woche hat er seine Erdkundekenntnisse unter Beweis gestellt und formuliert, was zu Deutschland gehört und was nicht. Also Berlin nicht, aber niederbayerische Festzelte, das ist Deutschland. Mal davon abgesehen, es ist eine Sache, ist ja in der Tat richtig. Viele Menschen in Deutschland wohnen ja eher in kleineren, mittelgroßen Kommunen. Du warst ja auch lange Jahre CDO in einem Landkreis, wo es davon ja unglaublich viele auch gibt. Auch ich bin dort groß geworden, arbeite ja auch vor allem mit solchen Verwaltungen. Vielleicht jetzt mal gar nicht so aus dieser Perspektive des Bundes, sondern aus der Perspektive dieser Verwaltungen, die ja einen großen Teil dieser Leistungen ja auch erbringen müssen, die das Online-Zugangsgesetz vorschreibt. Was aus deiner Sicht, was müsste denn der Gesetzgeber machen, damit man diese Kommunen enabled, also in die Lage dazu versetzt, die Anforderungen des Online-Zugangsgesetzes umzusetzen? Trifft da der Gesetzgeber mit seinen aktuellen Planungen die Anforderungen oder ist er da auf einer anderen Ebene unterwegs?
Ich habe das Gefühl, der Gesetzgeber hat so ein bisschen verspielt, was die Umsetzungsfreudigkeit der Kommunen betrifft. Man ist hier in so eine Trägheit gerutscht, die, wenn man es mit der Bierzeitsituation vergleichen will, Alkohol zu trinken und über die Maßen viel Fleisch zu essen, durchaus dazu führt, dass man doch recht bequem wird und der Nachmittag entspannt wird und man dann nicht mehr wirklich viel also groß leistungsfähig ist. Und das führt eben dazu, dass Kommunen die Dinge durchaus sehen und die Probleme ja durchaus sehen, weil Kommunen haben ein USP, also ein Unique Selling Point. Sie sind an der Front zum Bürger und der hat ganz klare Erwartungen an seine Verwaltung, an seine Kommune, wie die Dienstleistung aussehen sollte, wie die Servicequalität aussehen sollte. Und auch wenn der Gesetzgeber das auch sieht und das natürlich ermöglichen möchte und dass Kommunen eben darauf hinarbeiten, dann glaube ich, hört man noch zu wenig aufeinander. Also man hört zu wenig auf das, was Kommunen zurückmelden, wenn es überhaupt irgendwo eine Form gibt, das nicht gerade jetzt über Verbände und so weiter, ob das jetzt Städte und Gemeindebund und so weiter, es kommt ja immer relativ, also ich will gar nicht sagen, gefiltert ist es gar nicht, aber wenn ganz viele auf einen einsprechen, dann geht das in so einer Melange unter, dieses Rufen, und dann ist es so eine ganz profane, so dieses wir sind unzufrieden und man kann nicht wirklich irgendeinen bestimmten Punkt greifen. Und ich glaube, dass wir hier noch so ein bisschen Kommunikationsprobleme haben hin zum Gesetzgeber, dass er uns eben die entsprechenden Tools und Möglichkeiten zur Verfügung stellt als Kommunik. Jetzt bin ich schon wieder in dem Wir, obwohl ich schon gar nicht mehr aktiv ist. Ja, die Liebe zu den Kommunen, ich kann es nicht ablegen, was auch gut.
Ja, da kommst du nicht mehr raus in diesem Leben.
Möchte das funktionieren, jetzt auch im Bereich der Cybersicherheit?
Deutschland ist ja nicht nur ein Bierzelt, sondern Deutschland ist ja auch Autoland. Eine der aktuell wie eine Sau durchs Bierzelt getriebenen Leistungen ist ja IKFZ 4, also die nächste Ausbaustufe. Alle Dienstleistungen rund um das Auto. IKFZ gibt es ja schon sehr lange. Und ich kann mich noch erinnern, war letztes Jahr gab es nochmal eine Erhebung im Status quo der Nutzung von IKFZ, was ja von, ich glaube, jedem Verkehrsminister in den letzten 10 Jahren immer wieder so, jetzt geht das alles digital und vieles war ja möglich.
Dazu kann ich auch wirklich einwerfen, ne? Damit steht und fällt das Empfinden für die Verwaltung. Das ist so eines der ersten Dienstleistungen, die dann wieder an den Start gehen, wenn einmal die gesamte Infrastruktur um die Ohren geflogen ist. Ja. Also Kfz ist ein ganz wichtiges Thema.
Und mir ist an dieser Stelle eine Sache immer hängen geblieben. Es gab, es muss letztes Jahr gewesen sein, eine Studie über die Nutzung und die Nutzungsqualität des damaligen Ausbaustandes von iKfz. Und ohne da ins Detail gehen zu wollen, eine Zahl, die bei mir hängen geblieben ist, 99% aller Versuche, mit iKfz zu arbeiten, sind gescheitert. Das ist also, wenn man sich bildlich vorstellt, 100 Leute laufen in die Verwaltung, in der Regel Kreisverwaltung, wollen ihr Auto anmelden und von denen gehen 99 wieder nach Hause, weil irgendwas nicht geklappt hat. Nur einer schafft es. Das ist ja eine Dienstleistungsqualität jenseits von Gut und Böse. Einer der zentralen Knackpunkte war dort die Möglichkeit, sich beispielsweise zu authentifizieren, also sich gegenüber der Verwaltung rechtssicher auszuweisen. Haben wir ja jetzt einerseits die Bund-ID, die, ich sag mal, jetzt zumindest unter Studierenden inzwischen über eine Dienstleistung einen gewissen Verbreitungsgrad ja auch erreicht hat. Auch die Länder werden sie ja jetzt auch übernehmen. Und auf der anderen Seite haben wir vor allem den elektronischen Personalausweis und eine entsprechende App-Lösung. Hast du das Gefühl, also der Zusammenhang ist, die meisten, hauptsächlich sind die Leute genau daran gescheitert, sich zu authentifizieren. Perso klappt nicht, ein Servicekonto haben sie nicht, andere Möglichkeiten standen damals nicht zur Verfügung. Da liegt ja meiner Einschätzung nach immer noch unglaublich viel im Argen. Obwohl technisch sind wir ja eigentlich soweit. Technisch ist es alles da, aber Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit, da sind wir nicht auf so einem Niveau, wie man das in anderen Bereichen, in denen man sich im Internet oder bei digitalen Lösungen bewegt, wo man das entsprechend dann auch hat. Und ich glaube, wenn man ein, zweimal die Erfahrung gemacht hat, da spreche ich jetzt mal sehr persönlich einfach von mir, wenn man 2, 3 Mal die Erfahrung gemacht hat, mit dem E-Perso klappt das nicht, wie zum Beispiel bei mir, dann nutzt man ihn nicht, bis es einen Anlass gibt, dass man es vielleicht nochmal neu versucht. Und bei mir ist dieser Anlass zum Beispiel auch noch nicht gekommen. Also ich schimpfe da jetzt sozusagen auch ein bisschen aus persönlichem Frust an der Stelle.
Führungszeugnis Elster, das hat bei mir immer alles funktioniert, also okay.
Ja, bei mir nicht. Das, also bei mir hat es so jeder 10. Versuch überhaupt nur geklappt, zum Beispiel die Verbindung zwischen Personalausweis und Handy herzustellen. Ja. Extrem nervig. Und dann gab es irgendwelche Probleme bei der Übertragung. Das heißt, so 9 von 10 Versuchen haben bei mir nicht funktioniert. Und dann, ich sag mal, beim 3. fängt man halt schon an zu schimpfen. Man muss halt schon eine gewisse Resilienz haben, um mit der aktuellen Infrastruktur auch klarkommen zu können, um das zu machen. Und das ist aus meiner Sicht so eine der Hürden, die wir, glaube ich, immer noch nicht genommen haben, dass wir es geschafft haben, bei so zentralen Basisdiensten eine Benutzerfreundlichkeit zu erreichen, die Leute gewohnt sind, die sie erwarten und die dann auch dazu führt, dass sie solche Dienstleistungen gerne auch in Anspruch nehmen.
Was ich gerade sagte, ne, dass es bei mir funktioniert hat. Bei mir endete der Spaß, nachdem ich meine PIN vergessen hatte und diesen Brief, den du dort anfordern kannst, dass du dass du eine neue PIN bekommst, der kam nicht an. Was dazu führte, dass ich den nochmal anforderte und die mir sagt, so nee, das ist erstmal ein paar Wochen, Monate, keine Ahnung. Also ich habe das dann über Wochen, glaube ich, versucht, einen neuen PIN zu bekommen, bis ich gesagt habe, okay, jetzt ist einfach der neue Endpart dran und dann werde ich das jetzt einfach darüber abfackeln, dass ich halt einfach eine neue PIN bekomme und alles nochmal mitbestellt habe. Aber ja, das war auch extrem nervig, ja, und natürlich auch diese Konnektivität, ne, zwischen... Hat er den Ausweis gefunden? Hast du das Handy richtig draufgelegt? Dann diese Verbindung. Also das ist tatsächlich, und jetzt kommen wir in das Thema schon Nutzerfreundlichkeit. Auch wenn es diese Positivbeispiele gibt, dass es funktioniert hat, wenn es aufwendig wird oder wenn ich erstmal eine halbe Stunde lang probiere, meinen Angehörigen zu erklären oder denen das schmackhaft zu machen, nutz das doch mal und nee, du musst nur das Telefon richtig auf diesen Ausweis schieben, so nee, mach das doch mal an. Also ich glaube, ja, das führt natürlich dazu, dass man, dass diese Hürde immer höher wird und dass dieses Qualitätsempfinden, dass es eben mal schnell geht oder eben mal mitgemacht wird oder das jetzt zu so einem normalen Vorgang wird, wie zum Stift zu greifen, das ist es tatsächlich bei Weitem nicht. Auf der anderen Seite glaube ich wirklich, dass wir alleine über diese Nutzung unserer Bankkarte und so ja natürlich diese ganzen Handgriffe einüben und das natürlich einüben müssen. Also jetzt das schlecht zu reden mit, so richtig, so auf einen Zentimeter genau hat es jetzt, also ne, dieses Draufschieben, jetzt gerade dieses Beispiel, ich glaube, das spielt sich halt einfach ein, wenn man neue Techniken und neue Werkzeuge nutzt.
Ich da stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, es wird sich einspielen. Eine Herausforderung ist ja aus meiner Sicht allerdings, man darf den Leuten das nicht zu oft vorsetzen. Denn wir wissen ja, so viele Kontakte wie mit einer Bank hat man mit den Behörden nicht, sondern das sind maximal, also bei den, wenn man nicht selbstständig ist wie wir, vielleicht einmal im Jahr, vielleicht zweimal im Jahr, nicht häufiger. Und dass man dann dazu kommt, dass man sich auch noch digital authentifiziert, vielleicht noch seltener. Wenn das dann einmal nicht klappt, dann muss man ja im schlimmsten Fall 1 Jahr, 2 Jahre warten, bis man wieder die Möglichkeit dazu hat. Hat man eh wieder alles vergessen. Aber ob man dann nochmal dazu greift oder ob man sagt, das ist doch eh alles Kacke, das funktioniert nicht, dann laufe ich halt eh direkt ins Büro. Da ist ja weder den Verwaltungen mitgeholfen, noch ist damit den Bürgerinnen und Bürgern geholfen.
Ich finde schon frustrierend, wenn du in eine Verwaltung kommst und sagst, ich möchte die ganzen Funktionen freischalten. Ja, sind Sie sicher? Also ja, ja. Weil ich bin, wenn nicht, ich wäre dann. Also.
Ja, viele der aktuellen Dienstleistungen werden von Fachverfahrensherstellern ja bereits ja schon als Software-as-a-Service-Lösungen bereitgestellt. Manchmal von den Herstellern, manchmal von Rechenzentren, manchmal auch von landesweiten Dienstleistern, die so etwas machen. In dem Zusammenhang reden wir ja oft über die Verwaltungscloud. Das ist eher ja immer noch so eine Art Chimäre am Himmel. Wir haben sie ja noch nicht. Aber ich glaube, um wirklich Verwaltungen zu digitalisieren, also das, was innen stattfindet, die Verwaltungsdigitalisierung selber, ist das ja einer der wesentlichen Schlüssel. Hast du das Gefühl, da hat die Ampelkoalition in dieser Legislatur jetzt die richtigen Schritte angegangen, damit wir dort auch weiterkommen, damit Cloud-Infrastrukturen sicher, performant von Verwaltungen nutzbar sind?
Ich glaube, wir haben schon einige Cloud-Lösungen. Also diese ganze, was du gerade sagtest, hier mit Software as a Service, das auf der einen Seite, aber vielleicht nochmal so grundlegend zurück. Ich glaube, Cloud-Technologien sind wirklich unbestritten das Mittel der Wahl, um eben für die Kommunen, um eben substanziell voranzukommen. Das heißt also, diese Suche oder dieser Weg hin zu einem einheitlichen technischen oder technologischen Niveau für alle Kommunen, um eben flächendeckend voranzukommen, eben flächendeckend so ein bestimmtes Sicherheitsniveau zur Verfügung zu stellen und eben auch eine Plattform oder eben so also eben ein Niveau zur Verfügung zu stellen, auf dem man aufbauen kann mit Services, mit Datensicherung, mit Redundante und so weiter und so fort. Das ist unbestritten das richtige Mittel. So, dass wir auch auf eine Multi-Cloud-Strategie setzen, ist natürlich auch absolut sinnvoll. Dass wir aktuelle Entscheidungen aber treffen, die uns in eine Abhängigkeit führen, das finde ich tatsächlich hochgradig schwierig. Und dann haben wir natürlich auch immer noch diesen Elefanten im Raum. Ich weiß nicht, wie viele das dann immer mitbekommen haben oder mitbekommen.
Stehen aber viele Elefanten in diesem Raum. Muss ein sehr, sehr großer sein.
Sicherheitsleck bei einem Cloud-Anbieter, eben bei einem großen Cloud-Anbieter, was natürlich auch dazu führt, dass wir in einem anderen Land eben gesehen haben, dass hier tatsächlich auch von außen von Angreifern auf Regierungs-E-Mails zugegriffen werden konnte und eben auch auf Dienste. Und ich glaube, das wäre absolut fatal, wenn wir das in unseren Verwaltungen sehen. Auf der einen Seite sind wir ja schon geschwächt durch den Vertrauensverlust in die Leistungsfähigkeit. Und auf der anderen Seite, wenn uns die Ergebnisse dann auch noch weggenommen werden durch den Vertrauensverlust, dass eben unsere Daten, also wir nicht nur alleine auf unsere Daten zugreifen können, sondern eben auch Angreifer oder eben dort tatsächlich Schäden entstehen, dann ist das definitiv fatal. Also insofern, die Cloud als Technologie ist absolut der richtige Weg. Aber ich glaube, da waren wir auch im Vorfeld schon, also auch jetzt vor dieser Legislaturperiode, der Meinung, dass wir darauf hinarbeiten sollten. Auf der anderen Seite gehören hier natürlich auch dazu, dass wir nicht nur in den Kommunen natürlich auch die befähigten Leute haben können, weil es ist ja nicht nur so dieses, ihr habt jetzt eine Cloud und ihr guckt dann von eurer Kommune aus zu, wie das woanders verwaltet wird. All die kleinen Aufgaben, Nutzerverwaltung, ist ja trotzdem beispielsweise, ja, ist ja jetzt trotzdem noch ein Thema. Und auf der anderen Seite eben auch diese ganze Frage nach den Veränderungen, nach den Visionierungen, nach den Releases, ne, dass man tatsächlich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die nicht so nah dran sind an diesen ganzen Technologien, eben auch sagen muss, das hat sich jetzt verändert und das verändert sich nicht mehr in dem Zyklus, wie wir in der Verwaltung alle 5 Jahre neue Software einkaufen, sondern es verändert sich jetzt vielleicht auch wöchentlich und ihr müsst euch auf permanente Veränderungen einstellen. Wir wollen diese permanenten Veränderungen, aber ich muss meine Leute dorthin bringen. Und das heißt also, ich brauche auch in der kommunalen Verwaltung eine Idee davon, wie wir dorthin kommen, was wir dort arbeiten müssen, was wir dort zuarbeiten müssen. Und ich brauche vor allem meine Fachverfahren in der Cloud und das sehe ich tatsächlich noch nicht.
Du bist ja jetzt nicht nur beim Thema Cloud an sich, glaube ich, ja durchaus sehr profiliert, sondern durch einen, soll ich sagen, verwaltungstechnischen Schicksalsschlag zwischen zu einer der profiliertesten Krisenmanagerinnen bei IT-Krisen in Kommunalverwaltungen geworden. Das Thema IT-Sicherheit ist ja auch sehr zentral, weil bei Behörden das Vertrauensniveau natürlich nochmal eklatant höher ist, als es in der Privatwirtschaft ist. Nicht nur sozusagen rein materiell irgendwas kaputt, irgendwas weg ist, sondern darüber hinaus ja auch das Vertrauen in staatliche Leistungsfähigkeit darunter leidet.
Das sind höchstpersönliche Daten, von denen ich mir nicht ausgesucht habe, dass die Kommune sie hat oder welche Kommune sie hat, sondern ich habe hier eine zuständige Stelle, die diese Daten hat, die sie durchaus auch auf meinen Wunsch mit anderen Verwaltungen teilt, aber grundsätzlich kann ich mir nicht aussuchen, welche Daten ich dem Verfahren freigebe. Das ist ganz klar bestimmt.
Und jetzt hat das BSI so eine gewisse andere Rolle in diesem Zusammenhang ja auch bekommen. Einmal ist es zuständig sozusagen für die IT-Sicherheit in Deutschland, aber nicht für die Kommunen, aber doch für die Kommunen, aber nicht so richtig. Das ist so eine Betrachtung von der Seitenlinie, ohne sozusagen Fachmann dort zu sein. Aber das ist das, was ich wahrnehme. Glaubst du, da entwickelt sich gerade was in die richtige Richtung, gerade auch unter der Prämisse, der Bund kennt ja eigentlich keine Kommunen, trotzdem sollte er eine gewisse Grundlage dafür schaffen, dass IT-Sicherheit auch in Kommunalverwaltung auch sichergestellt werden kann?
Das BSI hat aktuell, also stellt es Informationen bereit, natürlich. Wir sehen den Grundschutz und all diese großen Hammer quasi, die sind natürlich den Kommunen bereitgestellt. Und im Grunde weiß man als Kommune, was man umsetzen sollte. Es gibt keine Verpflichtung dazu. Wir sind ja nicht Kritis. Also das heißt, also wir können das als Empfehlung annehmen, sollten das auch umsetzen. Und wenn wir es nicht machen, dann schlagen alle die Hände über den Kopf, so wie sie hätte doch. Und ihr hättet das doch besser wissen müssen. Alleine die Kommunen können es in den meisten Fällen finanziell nicht oder eben aufgrund von anderen Ressourcen, Personalmangel und so weiter nicht umsetzen, also oftmals nicht umsetzen, führt aber eben auch dazu, dass das BSI Dinge bereitstellt und sie dort stehen lässt. Also die sehen sich in der Bringschuld und Kommunen nicht unbedingt in dieser Hohlschuld. Ne? Also das heißt, die nehmen das gerne dankbar an und gerne auch, wenn es dann einmal brennt, wird auf diese Papiere sehr gern zurückgegriffen und oftmals passiert es nicht im Vorfeld, das ist ein Riesenproblem. Das BSI hat aber in den letzten Jahren ist es dazu übergegangen, dass man über gemeinsame Projekte und Kooperationen durchaus mit den Kommunen arbeitet, auch wenn man natürlich, Konnexitätsprinzip, erstmal nicht für die Kommunen zuständig sind. Jetzt wird diskutiert, dass das sich ändert und BSI gegebenenfalls Zentralstelle wird. Da können wir dann auch nochmal so, ne? Das ist diese Diskussion, wie brauchen wir ein Digitalministerium, ja oder nein, brauchen wir eine zentrale Stelle. Die CDU hat dort einen Gegenentwurf gebracht, von wegen sollte es eine Vernetzung werden. Und ich glaube, in den Themen, die dort behandelt werden, also diese Aufteilung auf der einen Seite auf Sicherheit dem BSI zuzuschreiben und auf der anderen Seite die Resilienz dem BBK zuzuschreiben, führt schon dazu, dass wir einen ganzen Blumenstrauß an Themen haben, der eigentlich schon durchaus eine Vernetzung oder ein Netzwerk oder halt so ein Ökosystem eben hergibt, dass man natürlich jetzt nicht nur an der Zentralstelle sehen würde, die natürlich auch Personal braucht, um die künftigen Aufgaben umsetzen zu können. Ich glaube, da müsste jetzt auch eine Studie rausgekommen, weil die können wir vielleicht in die Shownotes packen. Da gibt es so sieben Modelle, die da durchgespielt wurden, und ich glaube, das ist ganz, ganz hilfreich. Ich glaube, da gibt es auch keine richtige Antwort, wer was wann sein sollte. Ich glaube aber, dass das BSI jetzt inzwischen sich auf die Kommunen eben zubewegt und die Kommunen natürlich auf das BSI zubewegt, einfach weil die Sicherheitslage ist, aktuell mehr als hergibt und das sich auch nicht ändern wird und eher schlimmer wird als besser wird. Und insofern glaube ich, dass wir mal über das ganze Thema strategische Behördenkooperation und überhaupt über auch eine organisatorische Resilienz nachdenken müssen und nicht nur über diese knallharten technischen IT-Themen, sondern wir auch in eine Phase kommen müssen, wo wir sagen, okay, wir sind angegriffen, vielleicht müssen wir auch einfach mal überlegen, dass unsere Aufgaben auch in einer anderen Behörde wahrgenommen werden, um erstmal Druck aus der Situation herauszunehmen ist der falsche Ausdruck, aber es ist zumindest dieser Druck aus der oder die Krise erstmal ebben zu lassen, nicht funktionsfähig zu sein. Also wir müssen uns erstmal in den Status bringen, handlungsfähig zu sein, um dann eben und eben weiter funktionieren zu können, auch wenn vielleicht gerade unsere IT nicht funktioniert. Aber da ist das BSI auch dran, und ich glaube auch spätestens mit dem Dialog für Cybersicherheit, wo ja auch über Schwachstellen und so weiter, was uns ja auch nochmal, wir hatten gerade über Fachverfahren gesprochen, wo wir über Schwachstellen beispielsweise in Fachverfahren ja auch Sicherheitslücken und so weiter melden können, ohne dass wir jetzt hier das ganze Thema Hackerparagraphe und so weiter, will ich jetzt nicht in der Tiefe da beschreiben, aber ich glaube, die Probleme werden inzwischen gesehen und eben auch beantwortet, indem man jetzt in Dialog kommt und dann mit den Kommunen arbeitet, also endlich mit den Kommunen arbeitet und nicht, was ich eingangs sagte, hier ist eine PDF-Datei, lest sie. Wir sind total überrascht und entrüstet, wenn ihr es nicht getan habt. So, das ist, glaube ich, denkbar ungünstig.
Nicht nur die IT-Sicherheit ist ja inzwischen durchaus Mainstream-Politik geworden, also es ist politisch geworden, sondern insgesamt Verwaltungsdigitalisierung oder Digitalisierungspolitik ist politisch geworden. Das war im letzten Wahlkampf meiner Wahrnehmung nach zum ersten Mal ein Thema, nicht das Entscheidende, aber es hatte eine Wahrnehmung und die Parteien hatten sich teilweise auch unterschiedlich positioniert. Es gab eigentlich nur Parteien, die das mit dieser Digitalisierung eigentlich ganz gut finden, aber mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Jetzt gibt es eine Meldung gerade im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung, die dem ja im ersten Anschein nach völlig konträr läuft. Das ist nämlich, dass die Mittel für die Verwaltungsdigitalisierung im Prinzip um 95% zusammengestrichen werden. Also mehr oder weniger genullt wird der Haushaltsposten. Wir wissen zwar, es gibt da Haushaltsreste aus den letzten Jahren, das heißt real sozusagen ist es keine Kürzung, die an dieser Stelle stattfindet, aber wenn es im Haushalt nicht mehr drinsteht, müsste der Posten ja sozusagen in den nächsten Jahren wieder gefüllt werden. Erfahrungsgemäß passiert das nicht. Das heißt, auf mittlere Sicht ist es ja wahrscheinlich schon eine Kürzung um 95%. Hast du das Gefühl, dass die Notwendigkeiten, die es dort gibt, auf der politischen Ebene, auf der solche Sachen entschieden werden, also ganz oben, dass da die Digitalisierung vor dem Gesichtspunkt solcher Entscheidungen heute die Relevanz auch hat, die es, sagen wir mal, aus unserer beider Sicht auch haben sollte, oder dass dort andere Fragen immer noch eine deutlich höhere Gewichtung haben, die vielleicht zugespitzt formuliert in den 80er Jahren durchaus relevanter waren, als sie heute vielleicht noch sind.
Um mal den Vergleich zu ziehen zum Digitalpakt Schule. Hier laufen die Mittel ja auch aus, was dann zu so einer Planungsunsicherheit führt. Das Gleiche sehe ich bei uns in der kommunalen Verwaltung genau das Gleiche. Also ist ähnlich, ne? Also du fängst ein Projekt an, hast jetzt vielleicht noch gut ein Jahr, um das, nicht mal ein Jahr, also wo das beantragt ist, das umgesetzt wird, das gestartet ist, kannst du mit was beginnen, halt mit so einer mit einem Projekt, das du dir vielleicht über Jahre überlegt hast. Du weißt aber nicht, wie es weiter finanziert wird. Und ich weiß auch aus der Diskussion in den letzten Jahren, dass wir viele der OZG-Leistungen, dass es am Ende auch gar nicht so klar war, wie bezahlen wir die denn eigentlich? Was kostet das denn am Ende? Und schreiben wir das in den eigenen Haushalt oder gibt es denn dafür Fördermittel? Und das hat natürlich auch absolut gehemmt, diese Dinge umzusetzen und anzugehen, einfach weil man nicht weiß, wie es danach weitergeht. Ich sehe das als Riesenproblem. Und wenn diese Diskussion jetzt in der Öffentlichkeit ist, ja, wir streichen mal eben alle Mittel, so von heute auf morgen, das kam ja total überraschend, für alle, die auf der Arbeitsebene arbeiten, kam das total überraschend. Und dann kommt eine Woche später so, ach ja, na, wer habt ja eigentlich noch ganz viel, was er alles nicht abgerufen hat. Das ist halt, das befeuert eine Unsicherheit, die eben unfassbar lähmt und die eben auch nicht dazu führt, dass ich mir Dinge oder Projekte eben ausdenke, die aufeinander aufbauen und jegliche Digitalstrategie, die ich mir vielleicht in einem Landkreis überlegt habe, dass die agil und keine Ahnung, dass die doch sehr dynamisch und so weiter und sich immer wieder verändert, das ist uns allen klar. Aber wenn ich nicht weiß, ob Themen noch finanziert werden, dann führt das natürlich dazu, dass ich nicht weiß, also dass das Themen wieder versanden oder nicht weiter bearbeitet werden und man dann wieder diese Frustration auf der kommunalen Ebene hat, weil sich Leute, und man versucht auch hier, ja auch total viel mit der Zivilgesellschaft zu machen oder mit der Wirtschaft oder eben mit anderen Akteuren. Und das führt eben dazu, dass die frustriert aufgeben und sagen, dafür muss ich keine Ressourcen mehr einsetzen, weil Dinge eben einfach mal langfristiger gedacht werden müssen. Und das ist natürlich bei Digitalisierung der Fall. Und wenn ich sehe, dass wir OZG 2.0 eine Entfristung haben. Ich weiß nicht, ob das zu so einer Dynamik führt, dass man sagen kann, so ja, okay, dieses eine Projekt, das wird jetzt erstmal nicht funktionieren. Ich glaube, wir brauchen eine feste Finanzierung für das Fundament, nämlich für Infrastruktur, für Rechenzentren, für Kapazitäten, also für Rechenkapazitäten, für unsere Projekte, die jetzt noch gar nicht so richtig, also die jetzt schon durchaus Thema wären, aber die gerade so Hype-Themen sind und die man dann mal aufgreift und sagt, das will ich jetzt machen und dafür kriege ich jetzt Fördergelder und das ist der neue heiße Scheiß, das kannst du jetzt piepen, KI in der Verwaltung, aber auf der anderen Seite habe ich die Grundlagen nicht dafür und ich glaube, es braucht diese feste Planung für die Grundlagen. Und wenn dann eben einem die Infrastruktur wegbröckelt, weil man nicht weiß, ob das beim nächsten Mal weiterfinanziert wird oder ob Sicherheit dann eben mal so im Nachgang doch nochmal ins OZG geschrieben wird, weil man sich überlegt hat, ah, wäre vielleicht gut, wenn es dann doch wieder drin steht, führt das eben dazu, dass man nicht weiß, wo man hinarbeitet. Und das ist für diejenigen, die in den Kommunen sitzen, unfassbar frustrierend. So, jetzt habe ich mich irgendwie, nee, verzettelt habe ich mich nicht, aber...
nee, alles gut. Genau. An der Stelle weiter. Aber das Entscheidende ist ja, glaube ich, es macht nochmal sehr deutlich, Digitalisierung braucht politische Führung, also braucht Führungsentscheidungen.
Ich glaube, das ist auch einfach so ein Ding, wir nehmen euch erstmal das Geld weg und kurz vorm Wahlkampf geben wir euch wieder Geld. So, dann geben wir euch das wieder und dann sind wir die Guten und dann funktioniert das jetzt alles, weil wir haben ja noch eine nächste Amtszeit vielleicht hoffentlich, so, oder? Das ist ja vielleicht auch diese Denkweise und das war so mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, so, ja, muss das sein, so, das ist einfach für die Arbeitsebene extrem frustrierend.
Wir haben ja nicht nur darüber ja auch jetzt diskutiert. Ich will nochmal eine Sache aus unserer Sendung rausgreifen, als wir den Koalitionsvertrag der Ampel damals bewertet hatten. Und es gab eine Stelle, da waren wir uns durch die Bank nicht einig. Das war nämlich, brauchen wir jetzt eigentlich ein Digitalministerium, das solche Fragestellungen nicht nur Verwaltung, sondern auch Wirtschaft, Sicherheit, Orientierung an Bürgerinnen, Bürgern und so weiter, das zentral koordiniert? Oder ist das eine Querschnittsaufgabe, die im Prinzip in jedem Ministerium anfällt? Und auf die Gefahren, dass sich jetzt jeder bestätigt sieht in den bisherigen 2 Jahren dieser Koalition, ich hatte damals gesagt, ich glaube, wir brauchen so ein Ministerium, das so etwas koordiniert, das auch die Relevanz des Themas entsprechend auch darstellen kann. Wenn man jetzt mal den Blick ein bisschen weitet auf das Thema Digitalisierung auch in den anderen Häusern, es gibt ja zum Beispiel eine Digitalstrategie des Bundes, wir haben in der Wirtschaft, ich sag mal, sehr unterschiedliche Schwerpunktsetzungen, die nicht so richtig funktionieren. Wir haben das Thema Datenschutz, Datensicherheit in unterschiedlichen Ministerien zum Teil resortiert und auch die wie man die Wirtschaft dahin bringen kann, dass sie besser zum Beispiel auch Verwaltung dabei unterstützt, digital zu werden, ist jetzt auch nicht so einfach. Das passiert, aber aus meiner Sicht nicht so prickelnd, wie das vielleicht auch passieren könnte. Ich habe das Gefühl, wie gesagt, fühle mich bestätigt in meiner Meinung. Man hätte das deutlich stringenter und vielleicht auch besser hinbekommen können, wenn man eine Stelle gehabt hätte, die wirklich diese Priorisierung auch mitträgt, und nicht eine Rolle, wie wir sie jetzt haben, wo Digitalisierung in einem Ministerium verankert ist. Aber kümmern tut sich der Chef dann ja eigentlich doch nur um Autobahnen und um andere Fragestellungen. Also, dass man sozusagen hier auch eine Persönlichkeit, bisschen auf der anderen Ebene auch ein persönliches politisches Schicksal mit den Fragen der Digitalisierung verbindet. Also der muss gut sein, damit er auch weiter Karriere entsprechend machen kann. Das haben wir ja nicht, weil jeder kann sagen, ja, der andere ist verantwortlich dafür, dass es insgesamt nicht funktioniert hat. Und diese Diffusion von Verantwortlichkeit, habe ich das Gefühl, hat auch dazu geführt, dass wir an vielen Stellen, ein Deutschland-Tempo bei der Digitalisierung inzwischen definiert haben, was, glaube ich, nicht dem Deutschland-Tempo entspricht, was der Bundeskanzler einmal angekündigt hat, sondern im Gegenteil, verschieben, verschleppen, verzögern, ist eher so aktuell immer noch das Vorherrschende, Klammer auf, mit Ausnahmen, Klammer zu. Das heißt, für mich wäre jetzt sozusagen die Bilanz bis heute, wahrscheinlich wären wir besser gefahren, wenn wir die verschiedenen Themen in einem Haus gebündelt hätten, auch wenn es dann bestimmt mal ein Jahr lang sehr wehgetan hätte, weil man dann neues Ressort, Umschichtung, die Leute müssen vielleicht sogar auch umziehen, an dieser Stelle, müssen sich erstmal innerlich auch finden, aber dass es da vielleicht auf Sicht vielleicht sogar auch jetzt schon zu der Bilanz jetzt vielleicht ein bisschen besser gelaufen wäre. Ich hoffe, du bist immer noch davon überzeugt, dass das nicht stimmt, denn sonst wäre das jetzt sehr langweilig an der Stelle.
Richtig, genau. Nein, ich glaube, wir reden wieder zu viel verwaltungstypisch über Zuständigkeiten und nicht über Themen. So, dass sich da Leute irgendwie erstmal in ihrem neuen Büro erstmal einrichten müssen, unbenommen. Ich glaube, dass wir substanziell vorankommen in den Themen, wenn wir die Aufgaben in den Fachressorts sehen und dann die Zentrale und das wirklich Koordinierungsstelle und nicht Ministerien immer noch im Bundeskanzleramt hätten, also haben. Das wäre quasi für mich die immer noch die beste Lösung, nämlich eine Stelle zu haben, wo diese Dinge dashboardartig zusammenführen. Ansonsten ist immer noch die Meinung, wir digitalisieren nicht um des Digitalisierens willen. Die Thementreiber sitzen in den Fachressorts und die Fachressorts müssen ihre Projekte umsetzen. Und zwar Umweltministerium hatte ganz klar den Fokus auf die Umweltthemen und Justiz auf Justiz, dieses Fundament schaffen müssen, völlig klar. Das kann aber eben auch in einem Ministerium für, wie wir es jetzt haben, Digitalisierung. Aber wir dürfen nicht den Anspruch an Ministerien haben, dass dort Dinge zusammenlaufen und eben auch für andere entschieden werden und vielleicht mit Budgets oder so zugewiesen werden, wie wir es jetzt das Finanzministerium haben. Das sind zwei Stellen, die quasi alle anderen Ministerien aushebeln könnten oder befeuern können oder auch nicht. Ich meine aber, dass diese Priorisierung ganz, also höher angesiedelt soll und nicht auf gleicher Ebene. Und das ist immer noch die Idee, die ich damals hatte oder die Wunschvorstellung, die ich damals von dem ganzen Konstrukt hatte.
Also im Prinzip kein Ministerium, aber eine zentrale Stelle.
Genau, eine zentrale, so eine Spinne ja. Halt im Netz, ne? Genau.
Da könnte man sogar ein Ministerium draus bauen, oder? Aus so einer zentralen Stelle.
Das ist viel zu, der ganze Überbau und alles ist auch, wie gesagt, das ist auf einer Ebene und ich kann nicht die Diskussion auf Ebenen gerecht quasi führen. Mhm. Also ich glaube, diese Entscheidungen und Priorisierung und diese ganze Diskussion herum, die können nicht auf gleicher Ebene ablaufen.
Dann zum Abschluss. Lass uns das mal irgendwie zusammenfassen. Ich habe so das Gefühl, jetzt erstmal so ganz latent, so eine überschwängliche Zufriedenheit ist jetzt eher nicht da. hier oder da ist es weitergegangen, sind auch, glaube ich, viele Schritte jetzt gegangen worden, die durchaus nicht nur ihre Berechtigung haben, sondern dringend notwendig waren. Was würdest du sagen, jetzt bisher, die bisherige Bilanz, wie würdest du die jetzt mal ganz platt in der Schulnote formulieren?
Ach, ich würde es mit einer 3 begründen. Es ist irgendwie, also positiv denkend und wohlmeinend ist es ein befriedigendes Ergebnis. Jetzt nicht im Einzelnen, aber wir kommen ja voran mit den einzelnen Themen. Und wir kommen, nein, wir entwickeln uns nicht zurück, aber die Anforderungen werden natürlich größer so und die werden natürlich auch deutlicher. So dieses, das, was ich in der Wirtschaft sehe oder was ich in anderen Ländern sehe und je tiefer wir in diesem DESI-Index nach unten rutschen, umso mehr gucke ich natürlich, was haben denn die anderen Länder und könnte ich das nicht längst auch haben. Das macht durchaus unzufrieden, das spielt natürlich mit rein, aber ich glaube, dass wir uns dennoch, diesen Satz, ne, die auf den Weg gemacht haben. Hier ist noch unfassbar viel Luft nach oben, aber ich glaube, wir müssen einfach dahin kommen, dass wir doch souverän unseren Weg gehen und den auch so kommunizieren und nicht so lauter kleine 1000 Einzelprojekte haben, sondern halt wirklich ein koordiniertes Vorgehen auch sehen und natürlich auch eine Diskussion, also immer wieder dieses Feedback aus der Zivilgesellschaft, aus der Community, jetzt nicht in, wir haben es, glaube ich, letzte Woche gesehen, in 24 Stunden habt ihr Zeit, um dazu Stellung zu nehmen, das ist natürlich nicht clever und das ist auch nicht wertschätzend und da kriege ich, also kann ich auch nicht erwarten, dass wenn derjenige sich nicht wochenlang und monatelang und jahrelang vorher vorbereitet hat, was er denn da sagen wird und das innerhalb von 24 Stunden da reinkippt. Also das, ich glaube, wir müssen viel mehr aufeinander hören. Ich glaube, wir müssen viel mehr wohlmeinender an Digitalisierung arbeiten und mit wohlmeinend meine ich nicht ein Auge zudrücken, sondern tatsächlich zielgerichtet in den Themen arbeiten und weniger über Zuständigkeiten, Köpfe und so weiter diskutieren und über Probleme diskutieren. Das ist das Allerschlimmste. Wir müssen wirklich das diskutieren. Wie kommen wir voran? Was kann der nächste Schritt sein? So.
Wie kommen wir denn voran? Was müssten denn die nächsten Schritte sein, die aus deiner Sicht in dieser Legislatur noch gegangen werden können, dass die 3, von der du gerade gesprochen hast, sich vielleicht in der Schlussbewertung dieser Koalition vielleicht noch zu einer besseren Note entwickelt?
Wir brauchen Identitäten, wir brauchen also digitale Identitäten, wir brauchen eine Registermodernisierung, wir brauchen Rechenzentrumskapazitäten, wir brauchen den Zugriff auf Daten, wir müssen die endlich verfügbar machen. Wir, Infrastrukturen, wir brauchen Infrastrukturen, wir brauchen stabiles Internet, damit die Leute auch, weil wir es vorhin gesagt haben, die auf dem Lande sitzen, natürlich auch die Dienste in Anspruch nehmen können. Das heißt, wir müssen die Dienste in Nutzung bringen und damit natürlich auch die Leute befähigen. Und dann, wenn die Nachfrage höher ist nach den Services, dann stellt sich auch Verwaltung nach und nach darauf ein, diese Service zur Verfügung zu stellen, weil es einfach eben auch eine politische Frage ist für die Hauptverwaltungsbeamte, die nämlich auf kommunaler Ebene sind. Auch die verspüren dann den Druck, die Dienste digital zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist der Weg, den wir einfach gehen müssen.
Dann meine Abschlussfrage an dieser Stelle, wie optimistisch bist du, dass es auch gelingt, wenn man sich überlegt, nein, die aktuelle Koalition ist eher keine Kuschelkoalition, sondern so knapp unter, man beschimpft sich wieder als Wildsau und was war das andere, noch so etwas, da fehlt ja nicht mehr viel. Genau. Wie optimistisch bist du, dass die drei Parteien das hinbekommen, sich hier in diese Richtung auch weiter zu bewegen und in dieser Legislatur noch wesentliche Ergebnisse auch zu erreichen?
Ich glaube, je näher wir an der Wahl kommen, umso mehr muss man sich zusammenreißen, auch Dinge einfach mal, also Ergebnisse vorzulegen.
Du meinst, es wird noch schlimmer?
Ja, es wird erstmal schlimmer, bevor es besser wird. Also was wir sehen, ist diese tatsächlich, also das führt natürlich dazu, dass das Vertrauen wieder leidet, dass die Unsicherheit immer größer wird und dass man weiß, also und dass man auch nicht sehen kann, wie lange sind, also ist diese, also man muss ja immer befürchten, wie lange gibt es diese Konstellation noch. Das führt natürlich nicht dazu, dass man irgendwie große Lust hat, Dinge anzustoßen und oder was heißt, oder man hat doch Lust, Dinge anzustoßen, die werden ja dann unabhängig davon, welche Köpfe dann dort sind, werden ja Projekte weiter bearbeitet. Also ich glaube, wir müssen uns einfach davon lösen, uns davon abhängig zu machen. Unsere Erwartungshaltungen sind die, die wir quasi in der guten Arbeit in den Themen haben und alles andere ist der Druck, den wir natürlich auch, also und der Druck und die Verantwortung, die wir natürlich auch selbst aufbauen müssen. Die Arbeitsebene ist stärker, als sie denkt.
Ja.
Und die bringen die Ergebnisse und nicht die Politik.
Jetzt haben wir ja zwei Sendungen zu dieser Koalition gemacht. Wir haben uns den Koalitionsvertrag angeschaut. Jetzt haben wir eine Zwischenbilanz gemacht. Gefühlt befinden wir uns gerade eher auf einer Rutschbahn, als dass wir im Gebirge gerade Richtung Gipfel steigen. Bin mal gespannt. Vielleicht sind wir ja gerade auch im Tal und gegen Ende der Legislatur, wenn wir dann vielleicht noch eine Schlussbilanz sozusagen ziehen vor der Bundestagswahl, sieht das dann schon wieder anders aus. Vielen Dank, Sabine, dass du mit dabei gewesen bist bei dieser Bilanz und bin sehr gespannt, wie sich das jetzt in der nächsten Zeit weiterentwickelt. Vielen Dank.
Tausend Dank, ich danke dir.
So, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.